Ich möchte anfangen mit einem Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, ab Vers 21. Ich sage ganz kurz, es geht um das, was wir gerade gehört haben, und ich bin ausgesprochen dankbar für das, was Heidi uns mitteilt. Ich finde das wichtig, dass wir die Erfahrung, die wir mit Gott machen, oder das, was wir aus dem Wort Gottes finden, dass wir das miteinander teilen. Und es ging ja dort um das Hörtwerden. Und das ist ausgerechnet auch das Thema des heutigen Sonntags. Zum Hören gehören ja immer zwei: einer, der redet, einer, der hört. Oder einer, der redet, und der andere, der weghört. Oder einer, der redet und das nicht, der andere missversteht das. Sind ja so die Erfahrungen, die wir machen. Oder einer, der redet und doch sogar ruft und keiner ist da. Mir ist heute was aufgefallen an diesem Text, der Lukas 18, das ist mir vorher noch nie erst bewusst geworden. Ich lese einmal Vers 31. Sie sitzen am Zusicht die Zwölf und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles verendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und wird verspottet und misshandelt und angeschrien werden, und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wieder verstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Boah, würde man sagen, ist das tragisch. Da redet Jesus persönlich, und zu denen, denen es redet, begreifen nichts davon. Und ich frage mich, wie oft das ist. Ich bin in den letzten Wochen mit jemandem, der eigentlich fern ist von irgendeiner christlichen Erziehung oder sowas, immer wieder im Gespräch gewesen. Und so die, und ich habe dann empfohlen, weil es so eine Menge an Problemen im Leben des Menschen gibt, als immer wieder Gott, Gottes bezeugt. Und ihr wisst, dass ich das nicht den Leuten so überstöre. Aber es ist ja tatsächlich so, Antwort auf alle Fragen gibt es dann Gott. Es gibt keine Lebenssituation, wo die Bibel nicht was dazu sagt. Und wenn ich empfohlen habe, sagt, hast du eine Bibel, die habe ich nicht, ich verstehe sie auch nicht, dann denkt man sich, ist ja erstaunlich, aber ich sag mal, eigentlich normal. Es ist eher ein Wunder, dass Menschen das Wort Gottes verstehen, denn selbst die Jünger, die ja schon im Dienst waren, verstehen nichts von dem, was Jesus tut. Also, wenn du die Bibel in die Hand nimmst und erstmal nichts verstehst, ist es nicht was Besonderes. Das ist auch schon anderen passiert. Ich finde es noch krass, dass es offenbar sogar möglich ist, dass Gott persönlich zu uns redet, denn wir verstehen immer noch nicht. Naja, wer Kinder hat, die so heranwachsen, der kennt das zumindest. Kann man denen reden? Die sagen sogar ja, aber kommt nichts an. Oder? Fast nichts oder das Gegenteil. Und ich denke, den Lehrern geht es genauso. Man gibt sich solche Mühe und informiert. Und es bleibt zu. Es beruhigt mich, dass es Jesus nicht anders geht. Aber, und das sage ich, das ist mir heute das erste Mal aufgefallen, dann geht dieser Text ja weiter. Also nochmal, auch das streicht euch mal in eure Bibel an, diesen Vers 1, Vers 34. Sie verstanden nichts davon. Nichts ist wirklich wenig. Und er hat nicht wenig geredet. Wir gehen nach Jerusalem, es wird alles verendet werden. Was geschrieben ist durch die Propheten, das kannten die alles. Die meisten zumindest haben das von von klein an gelehrt gekriegt. Er wird den Heiden überantwortet werden, verspottet, misshandelt und angespielt werden. Keinem fällt dort zum Beispiel Jesaja 43 ein, oder? Eine dieser vielen anderen, dieser hunderte Hinweise auf den Messias, gar nichts. Sie waren mit ihren Gedanken entweder woanders oder ihre eigene Idee war so übermächtig, dass sie das nicht in Verbindung gekriegt haben mit dem, was um sie herum und was vor ihren Augen geschieht. Die konnten es einfach nicht fassen, dass dieser Meister im Wind und Wellen untertan ist und der an Bord sagt und die Toten stehen auf, dass mit dem irgend so was Katastrophales passieren könnte. Und ich sage, unsere Vorstellung ist das, was am meisten, ich fürchte wirklich am meisten, das echte Leben Gottes blockiert. Finde ich zumindest, wenn ich auch um mich herum gucke. Endlos viele Gläubige haben solche fixen Ideen, was alles passieren wird und wann das passieren wird, dass sie das, was wirklich passiert, überhaupt nicht verstehen, gar nicht beruhigen können. Und ich kenne das, dass ich einer meiner Lieblingsverse aus Buch der Chronik, in der Erweckung des Josaphat, Männer aus den vielen Stellen waren, von denen es heißt, sie hatten Einblick in die Zeit. Die wussten, was in der jeweiligen Zeit real passiert. Und das ist mein Wunsch, seit ich das als junger Mann gelesen habe, dass ich zu denen gehöre, die Einblick in die Zeit haben. Die verstehen, was Gott gerade tut. Und wenn ich, es ist noch nicht ganz so schlimm, es ist aber in der Regel zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass Gottes Geist fehlt. Gottes Geist war noch nicht auf die Jünger gefallen. Danach war es leichter. Und manches versteht man erst rückblickend. Auch das muss man dazu wissen. Manche Dinge versteht man erst hinterher. Aber dann kommt ein Text und auch der gehört mit zu den Predigtexten. Gleich weiter, ab Vers 35. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam. Da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Als er aber, dieser Blinde, die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe früher. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne anliegen, fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus spricht zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Der Junge hat ihn verstanden. Warum? Ich glaube, aus dem Zusammenhang geschieht es.
Weil er das bekommen hat, was in seinem Herzen war.
Weil er nicht angepredigt wird. Ich sage das mal so ganz vorsichtig. Denn selbst Jesus hat ja die Jünger angepredigt. Sondern weil er in Not war. Ein deutsches Sprichwort sagt, Not lehrt beten. Wir haben das eben gehört oder gelesen in Psalm 145. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn wahrhaftig anrufen. Ich glaube wirklich, der Unterschied oder überhaupt der Schlüssel, um etwas zu verstehen, ist, dass wir uns bemühen, dass wir was wollen. Da komme ich zum nächsten Punkt.
Ich muss mal überlegen,
ob das nicht der Grund ist für manche Not in unserem Leben. Der Blinde war in einer durchaus schlechteren Situation als Jünger. Aber er folgt Jesus nach. Von da an folgt er ihm. Die Jünger waren alle berufen. Dieser vom Jungen kommt ihm selber nach. Weil er vorne weg eine Not hat, die niemand anders der niemand anders abhelfen konnte. Wir sind vielleicht unglücklich, wenn wir im Gefängnis waren, drogenabhängig oder sonst irgendeine Geschichte. Oder was anders im Leben nicht funktioniert hat. Aber wohl uns, wenn uns diese Geschichte dazu führt oder geführt hat, Gott anzurufen, Gott zu suchen, dann sind wir auf dem besten Weg, was zu verstehen. Und nicht nur was zu verstehen, sondern auch zu kriegen. Das zeigt uns nämlich, was es heißt, den Herrn anzurufen und ihn ernstlich anzurufen. Ernstlich heißt gegen die Empfehlung oder sogar gegen die Anweisung von anderen. Die bedroht niemand. Klappe, was denn? Hat nichts mit dir zu schaffen. Hat schon starren Leute um sich. Er aber spielt noch laut. Lieben, wenn wir das als Lehre aus diesem Gottesdienst rausnehmen, dann haben wir was gewonnen. Dann haben wir einen Schlüssel. Wenn wir die Nöte unseres Lebens ernst nehmen und mit dieser Ernsthaftigkeit Gott suchen. Ich weiß, dass das viele Leute nicht machen. Auch nicht machen.
Aber wenn man da vorliest, da fragt ja Petrus, also vor dieser ganzen Geschichte, wir haben alles verlassen und dir gefolgt, was haben wir davon? Und dann, wir kriegen alles hundertfach hier und später das ewige Leben.
Ja, aber das kostet immer noch alles. Das
kostet alles.
Wir haben alles verlassen. Es kostet immer alles. Und es gibt eine Phase, wo man nicht weiß, ob man kriegt. Es gibt immer eine Phase zwischen dem Anrufen und dem Empfangen. Und nicht immer ist die so kurz. Es wird nicht gesagt, wie viele Minuten dieser Mann geschrieben hat. Aber, also ich gehe mal von aus, nicht tagelang, ganz klar, ne? Der im Leben vorbeigeht. Das war wirklich hier minutenlang. Aber das heißt was, wenn andere drumherum sind. Und mit Sicherheit hat dieser Mann schon schlechte Erfahrungen gemacht. Dass er auch gefragt hat, hast du was für mich? Hilfst du mir? Und dann hört er die Schritte von ihm weg. Mit Sicherheit. Und viele sind dann fertig und sagen, mach sowieso keinen Sinn. Ich habe jemand anders diese Woche getroffen. Am besten ist, mach Schluss mit meinem Leben. Warum? Dann angehören wir dann nicht. Ich werde schon Sorge tragen, dass da nicht viel Schaden entsteht. Aber wie gesagt, dieselbe Energie investiert, um einen neuen Anfang zu besuchen. Na, du weißt nicht, was ich schon alles durchgemacht habe. Gut, nachdem wir lange uns unterhalten haben, muss ich sagen, ja, ich kann diese Entscheidung verstehen. Aber ich werde für dich beten, dass Gott dir einen anderen Weg zeigt. Das ist wirklich manches Mal, wie bei diesen Gelähmten, müssen es die Freunde machen. Manches Mal ist der Betroffene nicht willens oder in der Lage, selber Gott anzurufen. Zum Glück gehört er auch Erfahrung. Ich habe diese Erfahrung wirklich in meiner eigenen Familie machen dürfen. Das hat mir den Blick für Fürbedürftig. Mit einer meiner Töchter ganz heftig. Im Streiten war ich fertig mit ihr. Ich habe nachher geschmissen, das ging daneben. Und dann das Zimmer verlassen. Und dann sagt ihr eine ihrer Schwestern. Ganz ruhig. So sieht das also aus, wenn du meine Lieblingsschwester anschaust. Und das war ein Kind, das sich immer bemüht hat, wirklich gehorsam zu sein. Ohne Vorwurf, ohne Anklage, ohne Bitterkeit. In dieser Sekunde war die Tür für ihre Schwester wieder offen. Ich kann doch dem Kind, was sich bemüht, in jeder Hinsicht gehorsam zu sein, nicht ausgerechnet die Lieblingsschwester. Versteht ihr? Das meint Fürbitte. Das ist mir von diesem Tag an zum Anlass geworden, selber zum Wohlgefallen Gottes zu leben, um anderen damit eine Chance zu erhalten, die das schon weggeschmissen haben. Das hat sich gelohnt. Das ist komplett wiederhergestellt. Und diese Fürbitte hat Wirkung. Das ist das, was Jesus hier nämlich auch noch mal sagt. Er geht nicht, er rennt nicht dorthin. Er rennt nicht dorthin. Jesus blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber näher kam, fragte ich, warum befiehlt Jesus, ihn zu sich zu führen?
Ich habe gehört, weil er Autorität hat, und einer, der Autorität hat, lässt Dinge für sich.
Ja, nein, das ist wirklich sicher. Nein, das ist
es. Okay, ja, jetzt habe ich es mal
für mich. Ja. Sondern er beteiligt die eben. Diejenigen, die eben versucht haben, diesen Mann wegzuhalten, beteiligt ihr an seinem Werden. Oh Wunder. Wir sind doch auch nicht besser. Ja? Wir sind doch auch ihr im Wege. Und Gott nimmt uns trotzdem dazu. Die haben wenigstens danach schon gehört. Das war vielleicht auch nicht ganz so schwer wie das, was vorher den Jüngern gesagt hat. Er hat gesagt, komm mal hierher. Und die Leute, die haben noch gesagt, weg, stört den Meister nicht. Die nimmt Jesus, also beauftragt Jesus, diesen Mann zu ihm zu führen. Das war auch schon ihr ganzer Auftrag. Und da redet er mit dem, der geschrien hat, der gerufen hat. Auch eine merkwürdige Frage, oder? Ich finde Jesus, als ich wirklich ernsthaft die Bibel angefangen habe zu lesen, nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich mal, was steht da? Da war das eine Stelle gedacht. Ja. Wieso fragte die, das sieht man doch. Das sieht man doch, dass der mich sehen kann. Ja, ein Blinder. Ich gehe mal davon aus, dass das erstmal grauer Star oder was war, was also die Augen dicht macht, was du von außen sehen kannst. Der da lang tapst oder sich festhalten muss an den Bockzippe von jemand anders. Frag doch, was willst du? Und sein Glück hat nicht gesagt, ein Drachme, Meister. Ein Euro. Sondern das ist sie. Sei sie, dein Glaube hat dich gehört. Ey, Leute, in dieser kurzen Abschnitt ist das. Lehrt uns so viel, wir müssen nicht groß erst Theologie studieren, um von Gott was zu kriegen. Ihn anrufen, das müssen wir. Und, ich sage euch, wir verstehen mehr, als wenn uns viel Belehrung um die Ohren geblasen hat. Deswegen danke Gott heute das erste Mal für deine Probleme. Weil das der Schlüssel ist, dass du wirklich mit ihm Kontakt kriegst und etwas von ihm erfährst. Nur, es wird nicht ganz billig sein. Es wird, also das ist schon ernstlich, das ist schon wirklich, da musst du dir schon Mühe geben. Also es ist nicht nebenbei einmal über den Tisch wischen und sagen, okay, jetzt habe ich Story gefunden.
Das ist... ernsthaftes Glück. Aber dann auch wieder ganz was anderes, als wir davor uns vorstellen. Viel denken, auf die Knie, Hände falten, unbedingt die richtige Gebetserrichtung. Und ich mache genau auch an meine jungen Jahre, wo ich mal gerügt worden bin, da war ich schon Mitarbeiter, bin ich von den anderen, von einem meiner Lehrer gerügt worden. Das ist so eine respektlose Gebetserrichtung. Ich habe meine Hände nicht gefaltet. Na Gott sei Dank, hatte ich deine Antwort noch nicht gesagt, wo es steht in der Bibel, dass ich mir gefallen. Ich lese nur Hände aufheben. Ist. Wisst ihr, was das ist?
Kann das sein, dass es bei den Soldaten so üblich war, dass sie sich.
Na, das Sterben.
Das ist eine
Sterben,
uralte germanische, symbolhafte Selbstfessel. Wenn die irgendwie so ins Heiligen heimgegangen sind, in der Gegenwart Gottes oder der Götter, durfte man sich nicht bekriegen, aber Friedenspflicht. Da konnten sich dann sogar mal Feinde begegnen, sonst waren sie verpflichtet, für ihre Ehre einzutreten. Da mussten die Waffe abgelegt werden. Symbolisch hat man sich selber gefesselt, damit man nicht seine Hand gegen jemanden erhebt. So ist es schwieriger, ein Schwert zu führen. Oder einen auf die Nase zu haben. Das ist der Hintergrund, dass es keine christliche Aufzüge gibt. Ich sage das einfach. Das wäre die biblische. Oder wie auch immer. Ich sage das nur, weil viele denken, beten ist so ein, auch vor allem behörliches Beten ist eben so eine anstrengende Sache. Am besten, man isst nichts, am besten 24 Stunden und so weiter. Es gibt ja viele solche christlichen Gewohnheiten. Und wo Freude, dass Kapitel, was ich selber liebe, gibt uns Antwort dazu und ist eben Teil des heutigen, der heutigen Predigtreihe. Jesaja 58. Rufe laut, hatte nicht eigentlich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Haus Jakob. Denn sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen. Als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan hat, das Recht seines Gottes nicht verlassen. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen anzeigt. Und sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum quälen wir unseren Körper und du willst nichts davon wissen? Dann antwortet Gott, siehe, an dem Tag der Fasten geht ihr doch eurem Geschäft nach und zurück eure Arbeit. Siehe, wenn ihr fastet, streitet und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt seid. Wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll, sollte das ein Fasten sein, an dem ich gefallen hätte? Ein Tag, an dem man sich selber quält oder seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem Herrn wohlgefallen hat? Also nochmal. Diese Selbstquälerei oder Selbstdemütigung oder dass man denkt, wenn man sich nur so richtig zu Boden wirft, dass Gott das beeindrucken wird. Macht man ja. Ja, man hat Stress mit den Eltern und dann tut man so besonders demütig. Und denkt Gott lässt sich auf eine ähnliche Weise vielleicht beeindrucken. Das funktioniert. Sondern Ist nicht das ein Fasten, in dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast, gib frei, die du bedrückst, reiß dir das Joch weg. Heißt das nicht, brich den Hungrigen dein Brot und gehe irre, ohne Obdachsen führe ins Haus. Und wenn du eine Nacht siehst, kleide ihn, dann zieh dich nicht deiner Flaschen durch. Dann wird er nicht dafür sein. Und so weiter. Und das, finde ich, sollte es uns leicht machen. Gott zu suchen heißt, und das ist die Voraussetzung, um ihn auch zu finden, heißt, andere Menschen das Leben weiter. Hier steht nicht dabei, mach den Kuchen warm und putz nachher den Raum oder sowas. Aber solche einfachen Dinge gehören mit dazu. Da fängt man an, solchen Dienst zu lernen. Ich bin meinen Eltern und Großeltern zutiefst dankbar, dass sie mich von klein an trainiert haben. Auch die Dinge zu machen, zu denen ich natürlich damals keine Lust hatte. Das ist natürlich, das ist ganz selbstverständlich, dass man nicht immer Lust hat, solche Dinge zu tun. Aber es ist ein wunderbares Training, um dann die Dinge zu tun, an denen Gott Lust hat. Und das, was hier steht, sind Dinge, wo Gott Lust kriegt, uns zu dienen. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass frei, auf die du das Joch gelegt hast. Das heißt, trenn dich von Leuten, die dich stressen, mit denen du Stress hast und die du versuchst, deinerseits zu stressen. Ganz einfach. Ja? Nimm Abstand. Lass einfach Leute laufen. Quäl die nicht, quäl dich nicht. Versuch die nicht zum Guten einzuspannen. Das bedeutet nämlich das Joch. Das Joch ist ja ein nützliches Gerät für den Bauern, was er braucht, um Tiere anzuspannen. Versuch nicht, Leute nützlich zu machen, wenn die das nicht freiwillig tun. Lass einfach locker. Lass sie laufen. Und Gott sieht das an als ein Segen für dich. Sieh das an als etwas, was sein eigenes Wesen widerspiegelt. Gib frei, wie du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Und heißt ein Fasten, das mir gefällt, nicht den Hungrigen dein Brot zu essen. Guck mal, wir sind hier in Deutschland so trainiert, dass man das eigentlich nur mit denen macht, die das wert sind. Ich rede jetzt nicht Bürgergeld oder so etwas. Den Hungrigen dein Brot zu essen. Es gibt nicht so sehr viele Hungrige in Deutschland. Ich sehe das aber in anderen Ländern, Amerika oder Indien oder so. Da sind Gläubige unterwegs, die das auch freundlicherweise filmen und versuchen, andere daran zu beteiligen. Da wundert man sich oft, wem geben die was? Das ist ein Mann in den Vereinigten Staaten unterwegs, der bittet immer Obdachlose um eine Kleinigkeit. Sagt, ihr braucht was für ein Fahrgeld oder was zu essen. Und die ihm geben, die sehen, das ist die mit einer großen Summe, 500 Euro. Das hat das Leben von vielen Leuten schon grundlegend verändert. Er fragt sich immer, was hat dich bewegt zu gehen? Und oft wird deutlich, es ist die Gottesfurcht dieser armen Leute. Und Gott nutzt diese Gelegenheit, sie zu sehen. Das ist unser Dienst. Wir versuchen das seit vielen Jahren, Hungrigen zu einer Versorgung zu verhelfen. Da kann man nicht fragen, ob derjenige das wert ist. Oder da kann man nicht sagen, wir machen das nur bei denen, wo sich das auch lohnt. Warum nicht?
Weil wir das nicht wissen können.
Weil Gott regnen lässt über Gute und Böse und seinen Sonnenschein, über Gerechte und Unrecht. Diese Grundversorgung Gottes gilt allen Menschen. Und das sollte uns Mut machen, auch mal Dinge zu tun, die nicht unbedingt sinnvoll sind. Oder scheinen. Weil es dem Wesen Gottes nicht ist. Und die im Elend ohne Obdach sind für uns Haus. Wir hatten ein eigenes Haus, wir haben das angemietet über Jahrzehnte. Ich habe mich buchstäblich bemüht, das ernst zu nehmen. Von ganz von Anfang an. Von meiner allerersten Wohnung an habe ich Leute bei mir aufgenommen, denen es erkennbar nicht unbedingt gut ging. Es waren welche dabei, die haben mich beglaubt. Ich habe viel gelernt auf diesem Weg. Aber eines kann ich bestätigen. Das, was Gott da als Versprechen, das hat er gehalten. Wenn du dies tust, geht es dann weiter. Kann jeder selber nachlesen. Dann, wenn du rufst, dann werde ich sagen, hier bin ich. Wirklich, als ob Gott unser Diener ist, wenn wir uns verhalten nach seinem Gefallen, möchte ich ausdrücklich Mut machen. Das notfalls zu probieren, wirklich auf diesen Weg zu gucken, ob das Wort sich bestätigt. Wenn du einen Nackt siehst, dann bleibe. Wenn du einen Nackt siehst, steht hier nicht, missbrauche ihn. Und es steht hier nicht, mach ein Foto von ihm. Und es steht hier nicht, lach ihn aus. Sondern versuche, seine Ehre zu schützen und wiederherzustellen. Das ist echt wichtig. Ich kann das also sagen, im Laufe meines Dienstes, ich habe das oft schon erzählt, bin ich insgesamt 6 Mal zu Hausbesuchen gekommen und die Frau des Hauses jeweils hat mich splitternackt empfangen. Ich war gestört. Und ich habe 2 Mal gebraucht, ich habe erst beim 3. Mal verstanden, was es ist. War mir nicht unbedingt so die umwerfenden Schönheiten. Aber ich habe mich natürlich gefragt, was ist das? Und ich habe dann verstanden, es ist das letzte Mittel einer missbrauchten und unterdrückten Frau in der Hoffnung des Unbewusst. Das sage ich heute, das ist Unbewusst. Das letzte Mittel, wo sie Schutz sucht. Für mich war dieses Wort der entscheidende Punkt, wie ich damit umzugehen habe. Und das ist nicht das, was man normalerweise in christlichen Gemeinden gelehrt kriegt. Aber Gott belehrt uns. Das ist nicht eine Sache, die ist peinlich oder guckt man weg oder sowas. Sondern begleitet ihn. Stellt den Schutz und die Ehre solcher Personen her. Das muss gelernt werden. Und das muss praktiziert werden. Und das finde ich wird viel zu wenig gemacht. Das ist ein ganz. Das sind die Dinge, die Gott hier sagt, sind eigentlich ganz simple Sachen. Stattdessen versucht man große, fromme Übungen oder sowas, um Gott zu beeindrucken, dass man eben möglichst lange fastet oder irgendwelche Dinge oder eben sich selber was Schwieriges abverlangt. Das Leben hat so viele Schwierigkeiten. Ich erinnere mich, wir sind einmal in Athen gewesen. Da war eine junge Zigeunerin, die zum Betteln abgerichtet worden war. Die ist so lange auf dem Asphalt rumgerutscht, dass ihre Hände und ein Teil vom Bein schwarz waren. Also richtig voll teer. Das ist ja dort heiß. Ja, das ist. Und es kam ein Amerikaner auf mich zu, der hatte die als Erste gesehen. Und war schockiert, dass er gesehen hat. Ein Mädchen fast noch. Keine Ahnung. 17, 18, 12. Was soll man machen? Kann man hier Rettungsdienst oder was rufen? Dann habe ich ihm das erklärt.
Das war ein gläubiger Mann. Ja, der war völlig mit der Situation im Verbund. Wir nehmen Sie mit ins Hotel. Wir werden Sie dort so einmal diesen ganzen Dreck abweichen und begleiten. Ihre Würde. Als wir das hier nahegebracht haben, dann konnten Sie mit einer aufstehenden Rechnung. Das heißt, wir müssen niemanden zwangsweise beglücken. Aber damit, wenn wir so handeln, dann zeigt sich selbst, wenn jemand dämonisch gebunden ist, dass diese Fessel auf diese Weise zerbrochen wird. Mit einem Mal war dieses ganze, der lügenhafte Lebensstil dieses Menschen, ist durch Gottes Güte einfach zerbrochen. Sie hat sich entschieden, so weiterzumachen. Es gibt keinen Grund, ihr dann hinterher zu rennen. Aber wenn wir so handeln, wie Gott uns das hier empfiehlt, dann hat das eine Wirkung. Dann verändert das. Und entzieh dich nicht deinen Flaschen Blut. Das heißt, nimm wirklich die Verantwortung innerhalb der Familie ernst. Fleisch und Blut geht nicht nur nach unten, also zu den Kindern oder Enkeln, sondern auch nach oben zu den Eltern, Großeltern, Verwandten. Entzieh dich nicht. Erinnert ihr euch, was war die Geschichte, was Jesus zu diesem Thema sagt? Ganz, ganz wichtigen Punkt. Er rügt die Frommen seiner Zeit, die sagen, Korban, geheiligt ist das, und entziehen es damit der Versorgung auf der Schlafwelt. Das war also damals schon eine Methode, dass man sagt, ich will was für Gott machen. Ganzes investiere ich, das ist ein Opfer. Wenn sie was für Gott machen wollten, hätten wirklich wollen, dann hätten sie die naheliegenden Dinge. Ja, lieben, wirklich. Denken wir nicht, wir müssen irgendwelche außergewöhnlichen Sachen machen. Ich sage das nur offen. Ja. Ich habe vorhin ermutigt, weil ich gehört habe, dass das so getroffen war, dass sein Freund, dass ihr Mann, um den er sich jetzt so lange gekümmert hat, einfach das so hingeschmissen hat. Ich bin tief beeindruckt und habe Mut gemacht. Mach weiter. Hol gerne den nächsten. Und wenn er noch schlimmer ist und das wieder verkackt, das ist nicht schlimm. Wir tun damit die Werke Gottes. Wir selber werden damit zu annehmlich, zu Kindern, an denen er Freude hat und deren Bitten er erfüllt.
Wir sind ja auch nicht verantwortlich für das Leben von demjenigen, sondern wir können nur versuchen, ihn auf den Weg zu bringen.
Genau.
Und Gott wirkt und
genau.
Was vielleicht noch in Zukunft
genau.
Ihm wird, das weiß nur Gott.
Das weiß nur Gott. Und vielleicht, ich sage das so, ich habe, als ich mich damals, als wir nach Cancun gekommen sind, 1985, ich habe mich dort jahrelang um die allerschlimmsten Sorgen. Also, für die keiner auch nur so viel gegeben hat. Und ich war noch nicht lange dabei. Ich will nur so zwei Reaktionen aus dieser Stadt sagen. Einer kommt und sagt, na, mit dir muss was nicht stimmen. Wenn du dich um diese Säufer so kümmerst, dann hast du selber nicht anstellen. Ich brauche dem nicht sagen, die Liebe des Christus drängt mich. Das war der einzige Grund. Ja, das heißt aber, das habe ich verstanden, wenn wir uns um Menschen kümmern, die schwach sind, dann identifizieren uns andere mit denen. Ja, man hat selber Dinge an der Waffe, wenn er sich um psychisch Kranke kümmert oder um Behinderte, dann wäre er selber nicht ganz klar im Kopf. Das ist normal. Und das Zweite, kommt eine Frau, die ich nicht kannte. Ich war vielleicht ein halbes Jahr oder vielleicht auch schon ein Jahr weg. Gut, kommt eine Frau auf der Straße auf mich zu und sagt, na, aber zwei kriegen sie nicht. und hat dann die zwei Schlimmsten gesagt, die, sagen wir, den Besessensten und den Verkommensten. Den Seelender und den Sandmann, die schaffen sie nicht. Ich bin nach Hause gegangen, bin auf die Knie gegangen. Jesus und diese beiden. Und diese beiden Leute, bitte ich. Und ihr wisst das selber, ja? Seeländer ist drei, vier Tage vor, bevor er umgebracht worden ist, wirklich umgekehrt auf eine Besinnungsorientierung. Von innerstem Herzen nüchtern hat er sein Leben vor den Herrn gegeben. Und der letzte Sandmann, so verkommen er war, ist in einer Einrichtung als Geretteter gestorben. Und von den meisten anderen ebenfalls, eine Sache habe ich dann gelernt, Gott hat mir diese diese hoffnungslosen Fälle, nicht weil sie aus Gottes Sicht hoffnungslos waren, sondern die hoffnungslosen Fälle, die sich festgemacht haben, zu bösen, gab mehrere dazwischen, hat er mir gegeben als Trinkgeld. Ich habe an dieser Gang, für die niemand was gegeben hat, gelernt für mein Leben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich sage das eben, nicht jeder wird sich um Suchtkranke kümmern müssen, das steht ja hier auch nicht. Ja. Also nackte, hungernde oder verfolgte Elende. Das geht dann hier unten. Das sehen wir dann auch. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst, das war so ein Ding, das hatte ich mit aus meiner Familie und Gemeinde mitgebracht. Ich wusste immer genau, wer für ihn war. Und das war auch mein Reden. Und dann trifft mich diese Worte. Das willst du nicht. Oh Gott, wie soll ich das umändern? 25 Jahre trainiert, immer zu wissen, was der andere falsch macht. Wenn du das lässt und nicht überredest. Oh, heute fällt mir das auf. Früher war das selbstverständlich. Drohen, du wirst schon sehen, was dabei rauskommt und so, dieses ganze negative Reden. Heute fällt mir das auf, bei fast jedem Gespräch versuche ich, Menschen, die noch da drin stecken, zu korrigieren, einfach als Alternative, wie man reden kann oder worauf man den Fokus legt. Sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt, und da wird deutlich, dass es nicht nur um den Durst der Kehle, sondern den der Seele gibt. Und den Hunger im Bauch, sondern den Hunger nach Annahme, nach Bestätigung, nach Trost, nach Hoffnung. Wenn du den Hungrig dein Herz finden willst und den Elenden sättigst, und auch da geht es nicht nur um Brot, da geht es um etwas, dass dieses Loch im Innern mal gefüllt wird. Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und so weiter. Tja. Das finde ich das Schöne, dass Gottes Wort uns solche praktischen Tipps gibt, wie wir mit Leib und Seele beten sollen. In, wenn wir den Zusammenhang sehen, ist das, geht es hier um Fasten. Fasten im Leben ist fast unbrennbar. Also Fasten ist ernstliches Leben. Und so zu handeln, ist unser Leben ein beständiges Gebet. Nochmal. Wenn wir diese Dinge, die uns hier gesagt haben, ernst nehmen und so handeln, wird unser Leben zu einem beständigen Beten. Und der Herr wird antworten. Lest euch das Kapitel durch, lest euch nochmal durch und nochmal. Diese Fragen, was gemeint ist, direkt zu Gott. Und es wird lebendig sein. Und da sage ich wieder den Jungen.
dann wird das Leben auch nicht langweilig. Dann muss man nicht sich zuerst darum kümmern, dass man viel Geld macht. Kann man machen, das ist auch kein Schaden, weil man damit natürlich auch viel helfen kann. Sondern dann wird unser Leben reich durch den Gang. Dann wird es interessant, dann wird es lebenswert. Ich denke, die Sie auf den Weg gemacht haben, sind auch einige Beispiele unter uns. Die werden es bestehen. Es lohnt sich, so zu lieben. Es gibt nichts Kostbares. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe bin ich. Und du wirst genannt werden Vermaurer von Lücken und Ausbesserungen. Das hat mich persönlich dann getroffen. Okay. Das ist eigentlich mein Beruf. Vermaurer von Lücken meine ich nicht nur in Häusern oder alten Gebäuden, sondern dass das, was wüstlich wieder hergestellt wird, das ist ein kostbarer Weg. Bin ich jeden Tag neu dankbar. Lasst uns so hineingehen und auf diese Weise verstehen, was Gott von uns will.